Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ich sehe 11 Männer, die um ihr Leben rennen. Einer von ihnen sogar fast nackt. Er hat sich gerade so losreißen können und dabei sein Gewand verloren. Ich sehe, wie ihr Freund und Lehrer gerade verhaftet wurde. Und in diesem Moment bekommen sie es mit der Angst zu tun und hauen ab. Ihr Lieben, so sieht Totalversagen aus. Und nein, ich verurteile sie nicht. Ich wäre wahrscheinlich auch abgehauen. Einige Stunden später, einer der Männer sitzt irgendwo an einem Lagerfeuer und wärmt sich. Und dann passiert es, er wird erkannt. Er fliegt auf. Du gehörst auch zu dem, der vorhin verhaftet wurde. Und dann heißt es, er begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Ihr Lieben, es ist ein Albtraum. Gerade hat er seinen besten Freund im Stich gelassen, ist abgehauen und jetzt leugnet er, ihn zu kennen. So sieht Verrat aus. Und auch das kann ich ihm nicht übel nehmen. Es ist eine Extremsituation und ich weiß nicht, wie ich selbst in diesem Moment gehandelt hätte. Am nächsten Tag. Dann nahm er den Leichnam, wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Mit dem Tod ist es endgültig vorbei. Ihr Lieben, so sehen zerstörte Pläne und Hoffnungen aus. 3 Tage später, irgendwo auf dem Weg nach Emmaus. 2 Männer unterhalten sich darüber, was gerade in Jerusalem geschehen ist. Ein dritter kommt dazu, hört ihnen zu und es ist eine gedrückte und traurige Stimmung. Der Schock sitzt tief. Und dann sagt einer von ihnen, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Liebe Gemeinde, so sieht bittere Enttäuschung aus. Alle Hoffnungen zerplatzt, aus und vorbei. Das waren nur ein paar Streiflichter eines ganz bitteren und tragischen Endes. Die Mission von diesem Jesus aus Nazareth ist endgültig gescheitert am Karfreitag. Wenn man die Passionstexte liest, bekommt man Gänsehaut. Zwischen den Zeilen spürt man, wie für die Jünger, wie für die Freunde von Jesus eine Welt zusammengebrochen ist. Und gar keine Frage, sie haben sich auf Widerstand eingestellt. Und ich bin mir sicher, die Liedzeile von Sevai Naidu könnte auch von den Jüngern stammen. Sie wussten, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Aber dass es so plötzlich und vor allem so tragisch endet, darauf waren sie nicht vorbereitet. Das hatten sie nicht geplant. Und so zerplatzten ihre Hoffnungen, ihre Pläne, ihr ganzer Lebensinhalt stürzte zusammen wie ein Kartenhaus. Und bevor ihre Mission überhaupt richtig losgehen konnte, war sie schon wieder vorbei. Die Endstation, ein Grab mit einem großen Felsen vor dem Eingang. Das war's. Das Kapitel Jesus von Nazareth ist zu Ende. Zur großen Freude, zur großen Erleichterung der jüdischen Eliten. Endlich waren sie diesen Störenfried los. Und in ein paar Wochen, lass mal Gras drüber wachsen, in ein paar Wochen ist er vergessen. Und wenn überhaupt, dann geht er höchstens als eine Fußnote in die Geschichte ein. Ja, man kann sagen, er hatte das Potenzial für einen guten Messias. Er war ein charismatischer Anführer, ein exzellenter Redner. Er konnte Menschenmassen begeistern und mobilisieren. Aber letztlich bleibt er doch nur eine Randnotiz in der Geschichte. Er ist einer dieser vielen gescheiterten Messiasse. Und liebe Gemeinde, die hat es im Judentum immer schon gegeben in den letzten 300, 400 Jahren. Immer wieder traten Messias-Persönlichkeiten auf. Ja, religiöse Aufrührer mit einem Messias-Komplex, so würden wir das heute bezeichnen. Sie glaubten von sich selbst der Erlöser zu sein. Und sie nutzten die Sehnsucht der Juden nach dem endzeitlichen Messias, so wie er im Alten Testament vorausgesagt wurde. So wie heute Sektenführer auftauchen und den Menschen Heil und Erlösung versprechen. Das hat es damals immer schon gegeben. Und so war es nicht ungewöhnlich, wenn wieder ein neuer Messias auftauchte. Das kam vor, immer wieder. Das belegen historische Quellen. Und diese Messiasse waren den jüdischen Eliten natürlich ein Dorn im Auge. Sie waren unbequeme Konkurrenten. Sie hatten das Potenzial, einen Aufruhr zu starten. Und das brauchte man nicht. Wie also löst man solche messianischen Aufbrüche? Ganz einfach, indem man den vermeintlichen Messias tötet. Wenn man den Kopf abschneidet, dann löst sich diese Bewegung in Luft auf. Ein toter Messias ist der beste Beweis dafür, dass es ein falscher Messias ist. Ein Verführer, ein Sektierer. Und genau dieses Schicksal hat jetzt auch diesen Jesus aus Nazareth getroffen. Und für die religiösen Führer war das Problem mit Karfreitag erledigt. Aus und vorbei. Problem beseitigt. Wartet noch eine Weile, dann ist er vergessen. Und so reiht Christus sich ein in die lange Reihe gescheiterter Messiasse. Eigentlich schade. Er war ein netter Kerl. Guter Versuch, der nächste bitte. Kehren wir zurück in die Gegenwart, 2000 Jahre später, heute am 27. März 2016. Ein Drittel aller Menschen auf der ganzen Welt bekennen sich in irgendeiner Art und Weise zu Christus. Das Christentum ist die am meisten verbreitete Religion der Welt. Und wir als FEG Rheinbach sind Teil dieser weltweiten Bewegung der Christusnachfolger. Rund um den Globus, auf allen Kontinenten, treffen sich Christen regelmäßig, um gemeinsam Gottesdienste zu feiern, um gemeinsam Christus zu begegnen und ihn zu feiern. Jeden Tag finden Menschen zum Glauben an Jesus Christus und lassen sich auf seinen Namen taufen. Mehr als 2,2 Milliarden Menschen bezeichnen sich nach ihm. Sie nennen sich Christen. Und wenn man sich diese Dimension vor Augen führt, dann kann man nur staunen. Und ja, ich gebe zu, es gab auch dunkle Kapitel in der Kirchengeschichte. Das möchte ich nicht schönreden. Aber alles in allem ist das Christentum eine Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, wie es keine zweite gibt oder gab. Und dabei fing alles so klein und unbedeutend an. Ja, mit diesem Schreiner aus Nazareth. Heute wird seine Botschaft auf der ganzen Welt verkündet. Niemand hat so tiefe und weitreichende Spuren hinterlassen wie Jesus Christus. Keiner hat die Menschheit so nachhaltig beeinflusst und geprägt wie Jesus Christus. Und dabei hatte er gerade mal 3 Jahre Zeit. Er hat nur 3 Jahre öffentlich gewirkt. Und trotzdem ist seine Botschaft in die ganze Welt gegangen. Und das ohne Fernseher, ohne YouTube, ohne Facebook oder Twitter. Und wenn wir uns vorstellen, auch seine Wirkstätte, Palästina, es war ein ganz, ganz begrenzter Raum. Er ist nie weiter als 100 Kilometer von seinem Wohnort entfernt gewesen. Und trotzdem findet man seinen Nachfolger in allen Teilen der Welt. Er selbst hat keine Bücher geschrieben. Um genau zu sein, hat er nichts Schriftliches hinterlassen. Eigentlich schade. Ich habe mir vorgestellt, Mensch, es gibt ja diese Begebenheiten der Bibel, wo er in den Sand schreibt, wo die Menschen diese Sünderin zu ihm bringen. Mensch, schade, dass zumindest das, was er in den Sand geschrieben hat, uns nicht überliefert ist. Er hat keine Bücher geschrieben, er hat nichts Schriftliches hinterlassen, aber über ihn ist mehr geschrieben worden als über jeden anderen. Jesus hat keine Lieder geschrieben, zumindest wissen wir nichts darüber, aber über ihn wurden mehr Lieder geschrieben als über jedes andere Thema der Welt. Und schließlich ist da noch das Buch der Bücher, das Christus bezeugt. Die Bibel ist das am weitesten verbreitete Buch der Welt. Kein Buch wurde so oft übersetzt wie die Bibel. Und ihr merkt, ich gerate ins Schwärmen, wenn ich darüber nachdenke. Über das Vermächtnis von Jesus Christus kann man nur staunen. Das sind zwei ganz extreme Dimensionen. Christus stirbt am Karfreitag. Eigentlich ist das Kapitel vorbei. Und trotzdem bekennen sich heute ein Drittel aller Menschen zu diesem Jesus. Und da bleibt die Frage, wie um alles in der Welt ist das möglich? Wie hat Christus das geschafft, so einen Einfluss, so ein Vermächtnis zu hinterlassen? Ich erinnere noch einmal, Christus ist am Karfreitag grandios gescheitert. Er ist tot. Ein toter Messias hat keine Kraft. Er bringt uns nichts. Er kann nichts ausrichten. Und so hinterlässt er tief verstörte Jünger. Sie sind an einem absoluten Tiefpunkt. Sie haben eine Krise. Für sie ist das Kapitel vorbei. Und liebe Gemeinde, ganz ehrlich, beginnt so eine Erfolgsgeschichte? Mit dem Tod am Kreuz, begraben in einem Grab, ein schwerer Stein davor. Wohl eher nicht. Es sieht aus wie ein tragisches Ende. Wie also ist aus Jesus Christus mehr als nur eine Randnotiz geworden? Wie hat er das gemacht? Vielmehr, ich untertreibe, eine weltweite Bewegung. Ihr kennt die Antwort, ein Ereignis hat den Stein ins Rollen gebracht, und zwar im wahrsten Sinne, ein kleines Wortspiel, der Stein, der vom Felsengrab weggerollt ist, und der Stein, den die Auferstehung ins Rollen gebracht hat. Und liebe Gemeinde, wir sind heute hier, um genau dieses Ereignis zu feiern. Wir haben allen Grund zu feiern und fröhlich zu sein, denn wir feiern die Basis unseres Glaubens. Darauf kommt es an. Wir feiern die Ursache unseres Christseins. Wir feiern den Grund der weltweiten Kirche. Und mit diesem Ereignis steht und fällt alles. Wer daran sägt, der gefährdet den ganzen christlichen Glauben. Und ich wünsche uns so sehr, dass uns diese Bedeutung von Ostern wieder ganz neu bewusst wird. Dass wir es nun nicht nur mit unserem Verstand begreifen, sondern dass es tief in unser Herz rutscht. Dass es uns neu berührt. Dass es uns umhaut. Dass es uns mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Ich lese aus Matthäus 28. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Und als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Und der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Liebe Gemeinde, das unterscheidet Jesus Christus von allen anderen Messiasen der Geschichte. Er ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Er lebt. Er ist nicht im Tod geblieben. Und genau deshalb ist er keine Randnotiz geblieben. Deshalb ist er nicht irgendwo in einer Fußnote untergegangen. Nein, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, er ist zum Mittelpunkt unseres Glaubens geworden. Zum Mittelpunkt unseres Glaubens. Kein Ereignis hat unsere Weltgeschichte so tiefgreifend geprägt und beeinflusst wie die Auferstehung Jesu. Und der bekannte amerikanische Autor Philip Yancey hat es einmal so beschrieben, und ich fand das ganz eindrücklich: Die Auferstehung ist das Epizentrum des Glaubens. Die Auferstehung ist das Epizentrum des Glaubens. Zum Verständnis, das Epizentrum ist das Zentrum eines Erdbebens. Und von hier aus breiten sich die Erdstöße in alle Richtungen aus. Und genau so ist es mit der Auferstehung Jesu. Sie ist das Epizentrum des christlichen Glaubens. Sie hat eine weltweite Bewegung ausgelöst. Eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Eine Bewegung, die alle Teile der Welt erreicht hat. Und jeder Versuch der Geschichte, das Christentum auszurotten, ist gescheitert. Diese Bewegung ist unaufhaltsam. Jeder Versuch, das Christentum auszurotten, ist gescheitert. Und ganz im Gegenteil, je größer der Widerstand ist oder war, desto stärker hat sich das Christentum ausgebreitet. Unerklärlich, unbegreiflich. In der Verfolgung hat sich der Glaube an diesen Auferstandenen aus Nazareth am stärksten ausgebreitet. Und das ist bis heute so. Wo wächst das Christentum zurzeit am stärksten? In den christenfeindlichen Regionen dieser Welt. In China, in Afrika, in Nordkorea, im Nahen Osten. Überall kommen Menschen zum Glauben unter schlimmster Verfolgung. Unbegreiflich. Überall hören Menschen die Botschaft von diesem Auferstandenen vor 2000 Jahren. Überall öffnen sich Menschen für Christus und begegnen ihm ganz persönlich. Sie beginnen ein neues Leben mit ihm. Und genau so hat die Botschaft von Jesus Christus, von dem, der auferstanden ist, zahlreiche Christenverfolgungen überstanden. Diese Bewegung konnte sich gegen zahlreiche antichristliche Ideologien behaupten. Sie hat viele christenfeindliche Regime überlebt. Und das erstaunt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. In der Zwischenzeit sind einige Weltreiche aufgekommen und wieder verschwunden. Regime sind aufgekommen und wieder verschwunden. Ideologien sind aufgekommen und wieder verschwunden. Die Botschaft von Jesus Christus hat sie alle überdauert. Bis heute, am 27. März 2016. Das berührt mich. Das begeistert mich. Das lässt mich nur staunen. Und zahlreiche Theologen, zahlreiche Historiker, Soziologen, Anthropologen und wie sie alle heißen, haben versucht, dieses Phänomen zu erklären. Sie haben versucht, eine natürliche Erklärung zu finden, wie das Christentum entstehen konnte und wie es sich auf die ganze Welt ausbreiten konnte. Und ganz ehrlich, ich ziehe den Hut vor so viel akademischen Eifer. Es ist wichtig, es ist richtig, dass die Wissenschaft sich mit diesen Fragen beschäftigt. Aber ich glaube, mit rein natürlichen Erklärungen kommt man hier nicht weit. Im Kern bleibt es ein Wunder. Die Entstehung der Gemeinde zu Pfingsten ist ein Wunder. dass die erste Gemeinde oder dass die junge Gemeinde das erste Jahrhundert überlebt hat, das ist ein Wunder. Dass die Christenheit jetzt schon 20 Jahrhunderte überdauert, das ist ein Wunder. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet, dann geschieht ein Wunder. Und all das hat seinen Ursprung, hat seinen Grund in einem Wunder, nämlich in dem Wunder von Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus. Wird uns diese Dimension bewusst, was das bedeutet? Ohne diese Auferstehung gäbe es diese weltweite Bewegung nicht. Denn ohne die Auferstehung macht der Glaube an Christus keinen Sinn. Wer braucht schon einen toten Messias? Er kann nichts ausrichten. Ohne die Auferstehung macht Ostern keinen Sinn. Und ohne die Auferstehung würden wir uns nicht heute Morgen hier treffen, um zu feiern. Der Apostel Paulus hat es im Korintherbrief einmal so ausgedrückt: Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott gesagt haben, was nicht zutrifft. Liebe Gemeinde, mit anderen Worten, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die Nachricht seiner Auferstehung nicht wahr. Sie ist eine Lüge und wer diese Lüge trotzdem verkündet, der ist ein Lügner. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube sinnlos. Dann macht auch die FEG Rheinbach keinen Sinn und wir könnten eigentlich dicht machen. Dann macht auch die weltweite Kirche keinen Sinn. Und schließlich, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre er tatsächlich nur eine Randnotiz der Geschichte geblieben. Liebe Gemeinde, unser Glaube gründet sich auf diesen Auferstandenen. Alles andere macht keinen Sinn. Und so ist gerade die Auferstehung Jesu für uns Christen zur größten Hoffnung geworden. Max Lucado schreibt: Durch die Auferstehung ändert sich alles. Der Tod ändert sich. Er war immer das Ende. Jetzt ist er der Anfang. Der Tod ist jetzt nicht mehr der Endpunkt. Der Tod ist ein Doppelpunkt. Und deshalb sind christliche Beerdigungen auch Hoffnungsfeiern. Natürlich fällt Abschied schwer. Natürlich fällt es uns schwer, uns von unseren Geliebten zu verabschieden. Aber die Hoffnung und die Freude auf das ewige Leben mit Gott überwiegen. Christliche Beerdigungen sind eigentlich Hoffnungsfeiern. Und diese Hoffnung hat ihren Ursprung in Christus, in seiner Auferstehung. Und das leere Grab steht für das Leben. Christus lebt. Und so wie er lebt, werden auch wir leben. Über den Tod hinaus, mit Gott in der Ewigkeit. Christus sagte einmal: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Liebe Gemeinde, das ist die Osterbotschaft. Das ist die Hoffnung, die uns als Christen ausmacht. Diese Hoffnung begleitet uns. Diese Hoffnung prägt unseren Glauben. Diese Hoffnung trägt uns auch durch unser Leid und die Tragödien des Lebens. Dietrich Bonhoeffer schreibt: Die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem neuen Licht. Und so schlimm deine und meine Umstände auch sein mögen, diese Hoffnung kann uns niemand nehmen. Deshalb sind wir hier und feiern Ostern. Und ich wünsche dir, dass diese Hoffnung dein ganzes Leben bestimmt. Jeden Tag neu. Dass es dich jeden Tag neu bewusst, dass es dir jeden Tag neu bewusst wird. Und nicht nur das, lasst uns gemeinsam diese Hoffnung in die Welt tragen. Du und ich, wir sind Hoffnungsträger. Wir sind Hoffnungsträger und dazu hat Christus uns berufen. An uns soll die Auferstehungshoffnung sichtbar werden. Und so rufen wir, und ich fand es ganz toll, wie du das am Anfang formuliert hast, Albert, und so rufen wir diese Hoffnung in die Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Wir rufen sie hinein in die dunklen Gassen und die trostlosen Regionen dieser Welt. Wir rufen diese Hoffnung hinein in das Leid und in die Traurigkeit der Menschen. Nach Brüssel, nach Syrien, nach Nordkorea und in die ganze Welt. Christus ist auferstanden. Amen. Ich bete. Herr, danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist. Tod machst du für uns keinen Sinn. Herr, danke, dass du lebst und dass wir deshalb dir persönlich begegnen dürfen. Herr, diese Beziehung lebt davon, dass du lebst. Und danke, dass wir in dieser Beziehung zu dir Hoffnung haben dürfen. Hoffnung, die unser ganzes Leben bestimmt. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es nicht nur verstandesgemäß begreifen. Ich bitte dich, dass diese Botschaft tief in unser Herz rutscht. Herr, dass diese Hoffnung nicht nur in unserem Herzen bleibt. Darum bitte ich dich, sondern dass diese Hoffnung nach außen hin sichtbar wird, für alle Menschen um uns herum. Herr, danke, dass du auferstanden bist und uns persönlich begegnest. Amen.